Hallo, bevor ich mit dieser Folge starte, muss ich dir noch eine super tolle Nachricht erzählen. Wir haben nämlich Ende März für den Weltweit Wandern Podcast den Ö3 Podcast Award verliehen bekommen. Wir sind bei Corporate auf Platz 3 hinter dem Roten Kreuz und dem Spitalsverbund und damit als beliebtester, bester Reisepodcast des Landes ausgezeichnet worden. Wow, danke, danke, danke dir fürs Voten, fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Und jetzt geht's los.
Eigentlich geht's im Leben um nichts anderes als um den Moment. Es geht ums Hier und Jetzt. Und von dem sind wir so oft abgelenkt. Und das Fotografieren ist für mich ein Werkzeug, diesen Moment zu zelebrieren, zu leben, zu beobachten, dankbar zu sein. Und auf Reisen, dadurch, dass alles neu ist, sind unsere Sinne geschärft. Also wir müssen einfach aufmerksamer sein auf Reisen und dadurch fällt es uns viel leichter, im Hier und Jetzt zu sein, im Moment zu sein.
Die Magie des Fotografierens auf Reisen mit Pascal Violo. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, deinem Podcast übers Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Heute lade ich dich wieder ein zu einer besonderen Begegnung mit einem genialen Fotografen, einem langjährigen Weggefährten und einem Menschen, dessen Engagement weit über die Fotografie hinausgeht, Pascal Violo. Einige unserer schönsten Fotos im Katalog aus Ladakh, aus Nepal, Kuba und vielen anderen Regionen stammen von Pascal. Mit seiner Kamera hält er nicht nur Landschaften fest, sondern vor allem Stimmungen, Begegnungen und Momente, die einem als Betrachter noch lange in Erinnerungen bleiben. Magische Momente in Fotos gegossen sozusagen. Darüber hinaus begeistert er aber auch mit seinen Multimedia-Vorträgen ein großes Publikum, weil sie die Magie des Reisens unmittelbar spürbar machen. Und das ist wirklich beeindruckend und über das möchte ich dann mit Pascal heute lang reden. Er ist nicht nur Fotograf, sondern er macht auch die Karawane der Menschlichkeit, wo er wirklich konkrete Hilfstransporte nach Syrien und in all die Nachbarländer bringt, wirkungsvoll direkt und mit einem Team, das anpackt. Doch genug der langen Worte, der Pascal sitzt ja mir gegenüber und ich freue mich jetzt schon auf einen voll spannenden Podcast mit dir. Herzlich willkommen beim Weltweit Wandern Podcast, Pascal.
Danke, lieber Christian. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
Ja, voll cool. Magst du dich gleich am Anfang kurz vorstellen, bitte, Pascal?
Ja, also ich bin der Pascal Violo. Ich komme aus Wien, wohne aber schon seit 17 Jahren im Südburgenland und das ist für mich ein wunderbarer Kontrast, weil ich natürlich auf meinen Reisen sehr viel unterwegs bin, auf allen Kontinenten, auf meinen Vortragstourneen dann auch viel Zeit in den Großstädten dieser Welt verbringe und dann eben als Kontrast bei uns zu Hause im Land so richtig auftanken kann, zur Ruhe kommen kann und mich wieder für neue Projekte natürlich vorbereiten kann.
Ja, ein Leben zwischen wirklich vielen Polen. Und ich muss sagen, du bist ja mein echt großes Vorbild, weil das ist einer meiner gescheiterten Berufswünsche, die du jetzt ausführst. Ich habe selbst Vorträge, weißt du ja eh, habe selbst Vorträge gestartet und bin damit ein bisschen gescheitert. Wie ist dir da gegangen? Wie gehst du an die Sache ran? Dass man das, es ist ja quasi, wie man geredet, man wird bewundert, Reisefotografie, wow, aber der Weg dorthin kann schon steinig sein, oder?
Ja, also tatsächlich werde ich auch damit oft konfrontiert oder angesprochen, quasi der Traumjob zu reisen, darüber zu erzählen, damit Geld zu verdienen. Ja, es ist mein Traumjob, es war mein Traum und es ist mein Beruf geworden. Ich sehe es fast mehr sogar als Berufung, denn als wirklich Beruf. Ich würde es auch machen, ohne Geld damit zu verdienen, weil es mir einfach so Spaß macht. Aber es ist natürlich sehr, sehr schön, das zu kombinieren. Aber ja, es war nicht einfach. Also gute 5 Jahre habe ich kaum Geld damit verdient, habe Tag und Nacht gearbeitet, ohne Erfolg. Mein erstes Tournee, da kamen zwischen 7 und 13 Besucher irgendwie. Und ich habe gewusst, okay, ich will es aber weitermachen. Ich muss was verbessern, ich muss an mir arbeiten, an meinen Plakaten, an meiner Wirksamkeit, an meinen Kontakten. Und da reinwachsen. Und das hat dann so ganz langsam Fahrt aufgenommen, aber war schon eine längere Zeit, bis es dann einfach ein Beruf geworden ist. Und jetzt aber seit mittlerweile 15 Jahren darf ich es Beruf nennen, darf ich davon leben und macht mir nach wie vor unglaublich viel Spaß. Ich habe aber nie vergessen, wie diese Anfangsphase war. Also das ist mir noch immer im Kopf. Also ich bin nach wie vor bei jedem gelungenen Vortrag, bei jeder gelungenen Veranstaltung, jeder gelungenen Tournee dankbar, weil ich weiß, wie viele Komponente zusammenspielen, dass es möglich ist. Und dann ja, froh, dass das sein darf.
Ja, ist ja lustig. Ein Lieblingsautor von mir ist der Malcolm Gladwell. Der beschreibt ja, dass auch die Beatles quasi für Getränke und Kost und Logis viele Jahre in Hamburg gespielt haben, also wirklich ausgebeutet wurden, bis sie dann die Beatles wurden. Also dass jeder einmal so eine Übungsphase unbedingt braucht. Er redet da von 10 bis 20.000 Stunden. Du gibst ja auch als Tipp, hast mir vorher erzählt, ich tue das jetzt ein bisschen spoilern, wenn junge Leute kommen und sagen, sie sind so toll und sie haben kein Geld, sie wollen so gerne reisen, vielleicht erzählst du selbst deine Tipps, die du sagst, wie du es selber gemacht hast. Erzähl ein bisschen.
Ja, tatsächlich kommen ja sehr viele Leute am Büchertisch zu mir nach dem Vortrag und in der Pause und wollen eben Reisetipps von mir. Und mein erster Tipp ist tatsächlich, also meine ersten zwei Tipps, lass dein Handy zu Hause und reise mit möglichst wenig Geld. Stoß natürlich auf sehr wenig Verständnis. Also erstmal das Handy zu Hause lassen, kommt schon gar nicht so gut an. Mit wenig Geld zu reisen, wie soll das gehen? Naja, habe ich auch gemacht. Gut, Handys gab es damals noch nicht, als ich zu reisen begonnen habe vor 30 Jahren. Aber ich hatte einfach wenig Geld. Und das war meine einzige Möglichkeit, entweder nicht zu reisen oder mit wenig Geld zu reisen. Und ich habe es gemacht. Ich habe mich quasi getraut. Ich habe das Vertrauen gehabt, gefunden, entwickeln können. Und es hat wunderbar funktioniert. Ich habe unterwegs Menschen kennengelernt, die mir geholfen haben, die mich eingeladen haben. Ich habe unterwegs Arbeit gefunden. Ich habe unterwegs Straßenmusik gemacht, jongliert, verschiedene Sachen und bin ja um die ganze Welt gereist zum Teil oder um große Teile der Welt mit fast keinem Geld. Und
ich meine, das kann man ruhig sagen, du hast es mir erzählt, das war unglaublich. Du bist gestartet mit wie viel Budget?
Naja, genau, also meine allererste Reise, wie das alles für mich begonnen hat, diese Reisemagie, drei Tage nach der Matura, wollte ich raus in die weite Welt. Ich hatte keine anderen Pläne. Ich wollte unbedingt die Welt sehen. Das war mein wichtigstes Projekt. Ich habe mir irgendwie zusammengespart das Ticket nach Vancouver, Kanada, ohne Rückflugticket und hatte 70 Euro. Das war alles, was ich hatte. Also 1.000 Schilling eigentlich. Ja. Das waren damals 1.000 Schilling. War viel Geld. 1.000 Schilling hat sich damals irgendwie gut angehört. Ja. Ja. 70 Euro hat sich heute sehr wenig an. Und ich habe einfach gedacht, das wird irgendwie klappen. Ich kann ein paar Sprachen. Ich habe Vertrauen, sagen wir so, in mich, in die Menschheit und bin dann losgereist und bin 1,5 Jahre unterwegs gewesen bei Autostopp von Kanada bis Nicaragua.
Wow.
Hab da unterwegs ziemlich fließend Spanisch gelernt und natürlich unglaubliche Erfahrungen machen dürfen, die mich bis heute prägen und auch meinen Beruf damals natürlich schon den Grundstein gelegt, das Samenkorn für meinen Beruf, was ich damals nicht wusste. Aber all das kann ich Leuten mitgeben, jungen Leuten, geht's raus in die Welt. Es wird was Wunderbares passieren, nicht nur, es werden auch traurige Sachen passieren, das gehört dazu. Das ist das Leben, aber geht's voller Vertrauen in die Welt ist gut.
Ja, die Welt ist gut, ist glaube ich echt ein gutes Motto, weil es war bei mir, ich war so beschämt, ich war dann mit 16 in der Türkei mit Autostopp, bin ununterbrochen eingeladen worden. Ich habe mich auf die Straßen gestellt, dann sind Leute gekommen und haben gesagt, also für Autostopp, na, du tust da nicht Autostoppen, da hast du ein Busticket. Also Bustickets wurden mir geschenkt, das kennst du, oder?
Absolut.
Und wenn man das erlebt und dann erlebt man, wie dann Türken bei uns behandelt werden, ich mir oft wirklich geschenkt, weil ich so toll aufgenommen worden bin, oder? Also da dreht sich vieles um. Ja. Ja.
Gastfreundschaft ist in sehr vielen Ländern sehr hochgeschrieben und bei uns wird ein bisschen anders damit umgegangen tatsächlich. Also fremde Menschen werden eher selten von der Straße wieder eingeladen bei uns, was ich sehr schade finde.
Ja, das muss man dann zurückgeben, oder? Du sagst ja, du nimmst jetzt Anhalter, da gibt es ja nicht mehr viele. Aber dass man einfach das zurückgibt, dass man ein offenes Haus hat, versuchen wir Gäste einlädt.
Absolut, solche Dinge das halt. Machen wir eben auch. Also wir sind auch bei uns zu Hause im Südbundland sehr vernetzt mit vielen Menschen, die auch von woanders kommen, die auch teilweise nicht so einfache Startbedingungen hatten. Und da ist unser Haus tatsächlich so ein bisschen ein offenes Haus, wo sich dann Menschen treffen, die in der Nähe wohnen, Menschen aus Afrika, Menschen aus Irak. Wir haben viele Freunde aus der kurdischen Region und das kommt alles zusammen bei uns. Die Kinder spielen zusammen und das sind gute Momente, auf jeden Fall.
Und sehr
gute
eine andere Kultur ist ein Reichtum, oder? Ist bereichert das Leben,
bereichert
oder?
Bereichert enorm. Ja. Also das ist ja für mich immer so traurig, wenn manche Menschen sich Angst haben, sag ich mal, vor anderen Kulturen. Was gibt es Schöneres? Andere Kulturen zu leben, anderes Essen mal auszuprobieren, andere Musik zu hören, andere Sprachen, andere Farben in dem, ja, in dem Quant. Also alles ist bereichernd. Die Vielfalt ist für mich das Schönste, was es gibt. Und manchmal habe ich da ein bisschen wenig Verständnis, wie Menschen die Vielfalt ablehnen können.
Ja, also ich merke immer so, es hat, also andere Kulturen singen ja total gern, haben wir eh auch schon bei der Vorbesprechung geredet, das machst du auch mit deinen Karawane der Menschlichkeit, dass du Lieder und Clowns bringst, da erzählen wir dann sicher noch ein bisschen mehr davon. Und dann habe ich halt gemerkt, puh, wie sind meine eigenen Volkslieder? Dann habe ich gesehen, Mantren, im tibetischen Buddhismus, wie ist denn das mit dem Rosenkranz beten? Das klingt ja voll ähnlich mit dem Amen und Om. Also ich bin dann zu meinen eigenen Sachen, ich habe zum Beten, zum Wünschen ganz eine andere Beziehung kriegt, wie es in einer anderen Kultur, in einer anderen Form. Also das eigene wird eigentlich oft bewusster, finde ich.
Das stimmt, wenn man zurückkommt, dann schätzt man auch wieder.
Es wird nicht weniger.
Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Es hat in beide Seiten eine bereichernde Wirkung.
Ja, ja. Na, Reisen ist einfach nicht. Als Chef von Welt und Wandern muss ich das ja sagen, aber ich finde es auch, ist auch für mich so einfach unglaublich bereichernd, ja. Ja, du warst ja echt schon, also wir sind ja schon lange miteinander, parallel zueinander unterwegs. Du warst auch schon mit für uns in Ladakh. Kennst unsere Destinationen wie Kuba, wie Nepal, hast unsere Kontakte genutzt, warst mit Gruppen teilweise unterwegs. Hast du da irgendeine spannende Geschichte, die du da erlebt hast?
Naja, durchaus mehrere tatsächlich. Also das waren immer sehr intensive Reisen. Naja, dann vielleicht kann ich so kurz anschneiden. Eine sehr besondere Begegnung für mich war natürlich mit dem Bottle House in Nepal, das ich durch euch kennenlernen durfte. Mit Sudama bin ich nach wie vor sehr gut befreundet. Ich habe das Bottle House mehrmals besucht, unterstütze es auch. Also bei meinen Himalaya-Tourneen gebe ich immer 10% meiner Gagen an das Bottle House weiter nach wie vor.
Großes Danke. Bottle House ist unser Schulprojekt.
Selbstverständlich dort. Für mich. Ja. Nach den Tagen, die ich dort verbringen durfte, war es sehr, sehr berührend und schön. Aber auch wunderbar war die Tibet-Reise, die ich mit Welt und Wandern machen durfte, wo wir zuerst den Kailash umrundet haben, was wirklich anstrengend war, aber geschafft. Und dann war das Sagadhava-Fest, Geburtstag von Buddha wird gefeiert. Und da kann ich mich erinnern, dass sich der Guide so toll eingesetzt hat, weil die chinesischen Behörden wollten uns fast nicht hinlassen. Die haben Angst gehabt, dass wir da irgendwelche Fotos machen, was sie nicht wollen. Und ich war natürlich, ich wollte unbedingt dahin. Das war für mich ein großer Traum. Ich wollte das erleben. Und er hat sich eingesetzt, tagelang verhandelt, diskutiert und ich war wirklich schon so auf Nadeln. Die andere Gruppe war so, ja, ist ja wurscht, gehen wir halt nicht hin. Na, ich will da unbedingt hin. Und er hat in letzter Sekunde das geschafft. Wir wurden zugelassen, konnten hin und haben das erleben dürfen, dieses Fest mit tausenden Tibetern da vorm Kailash zu feiern. Das war besonders. Aber natürlich hätte ich fast vergessen, ein Highlight war auch die Reise mit meiner Familie in Ladakh, wo wir waren, wo die Kinder dabei waren. Die waren damals noch ein bisschen jünger, wo wir mit dem Sassi, Guide von Weltwand, den ich sehr schätze, der sich mit den Kindern sofort wirklich viel Zeit genommen hat und wir sind da wochenlang gewandert über die schönen Berge Ladakhs und das war auch ein Highlight. Also mehrere, kann ich nicht sagen, was das Tollste war, alle waren toll.
Ja, den Sassi, das ist ja echt ein cooler Guide von uns. Ich habe im 2025 im Juni einmal Guide-Training gemacht und dort waren wir wieder zusammen. Also der ist schon echt ein langjähriger Mitarbeiter und Guide.
Und ein ganz besonderer Mensch, finde ich. Ja, voll. Es war sofort die Nähe zu unseren Kindern, das Vertrauen war ganz, ganz schnell und aufgebaut. Ich mag ihn gern. Tolle Reise gewesen.
Ja, du bist ja Profi-Erzähler mit deinen Multimedia-Shows, auch sehr fleißig. Irgendwo habe ich gelesen auf deiner Webseite, oder hast du mir das erzählt, 100 Vorträge im Jahr können schon sein. Also da tourst du durch, du kommst ja jetzt gerade von einer Vortragstournee.
Genau, ich bin vor einer Woche zurückgekommen. Also ich habe tatsächlich so zwischen 80 und 100 Termine im Jahr im deutschsprachigen Raum. Also quasi von Hamburg, Wien, Zürich, Graz, so das ist der... die Region, wo ich auftrete. Jetzt hatte ich gerade eine 22-Tage-Tournee, wo ich 22 Vorträge hatte, auch quer durch Deutschland und die Schweiz. Und ja, macht mir nach wie vor extrem viel Spaß, meine Geschichten zu erzählen. Ich bin natürlich mit verschiedenen Themen unterwegs. Es gibt dann immer wieder welche, die dann mehr im Vordergrund gerade sind. Aber unter anderem auch mein Himalaya-Vortrag zeige ich nach wie vor sehr oft, wo ja auch Weltwandern vorkommt und der Sassi vorkommt und Ladakh vorkommt und all diese schönen Erlebnisse. Aber jetzt gerade auch Kanada, Alaska ist mein aktuelles Thema und ich arbeite jetzt auch gerade an meinem nächsten Vortrag, den ich aber noch nicht verrate, ist noch Geheimnis, wird noch ein bisschen dauern, aber bin ich schon drauf und dran, wieder einige tolle Geschichten auf die Bühne zu bringen.
Sind wir schon gespannt. Na, der Himalaya-Vortrag habe ich natürlich angeschaut, der war super, also man reist so richtig mit. Ich habe es ein bisschen auch als Ex-Vortragender dann immer so im Hintergrund, ich muss sagen, so, also jetzt so behind the scenes, hinter der Kulisse, für mich war es oft sehr einsamer Job. Also man ist auf Reisen, das ist dann auch so, man ist dann nicht immer in einem großen Team, sondern man ist dann auch allein bei einem Projekt oder zu zweit, ist sehr intensiv, dann kommst heim, hast der Familie dann schon und dann reist wieder los und fährst da Vorträge und bist wieder allein im Hotel oder irgendwo auf irgendwelchen Bahnhöfen oder ja, also das ist schon, für mich war das sehr herausfordernd. Wie geht's denn dir damit?
Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ja. Man muss gut alleine sein können, man muss mit sich selber zurechtkommen. Also man sollte sich selber mögen, sage ich mal so, als eine gute Grundvoraussetzung, weil man ist tatsächlich viel alleine. Also auch meine Reisen, nicht immer, aber es gibt auch viele Reisen, wo ich dann auch wochenlang alleine unterwegs bin, in Landschaften, in Bergen und so weiter. Es ist nicht immer Team dabei, gibt schon manchmal die Situation, aber nicht immer. Und die Tourneen, ja, dann ist man quasi auf der Bühne, erzählt vor 500 Leuten, das sind die 2 Stunden. Und
voller
dann
am
Büchertisch
oder?
Wird man, von der Adrenalin, am Büchertisch wird man umringt. Aber natürlich hat man eine lange Anreise über die Autobahn und am Abend ist man im Hotel alleine. Ja. Also man muss das können. Ich mag beides gerne. Ich liebe Menschen. Ich liebe auch viele Menschen, also um mich herum zu haben, wenn es wurdelt, das taugt mir, das ist eine Komfortzone für mich. Mhm. Aber ich bin auch gerne alleine, ich kann mit mir sehr gut zurechtkommen. Und na, so ein Vortragstag, es gibt nämlich einige Kollegen, die lieben das Reisen, das Fotografieren und auch das Erzählen. Aber das Rundherum erzählen sie mir immer wieder, das ist mühsam. Die lange Anreise und das Aufbauen und so weiter. Und bei mir ist es nicht so tatsächlich. Ich habe das mal reflektiert, ein bisschen nachgedacht. Habe mir gedacht, eigentlich muss ich sagen, ist alles für mich angenehm an so einem Tag, weil die Anreise, auch wenn sie Stunden dauert, das ist so irgendwie das wachsende Vorfreude auf den heutigen Abend. Der technische Aufbau, der auch bis zu 3 Stunden dauern kann, da wächst das Adrenalin, immer stärker das Adrenalin. Dann kommt natürlich der Vortrag, Vorhang geht auf, dann bist du richtig im Moment, im Hier und Jetzt, erzählst deine Geschichte. Und dann nachher, wenn die Leute dann wieder weg sind, kommt aber das Gefühl der Dankbarkeit, dass es ein schöner Tag war. Also es sind 4 Gefühle, 4 schöne Emotionen hintereinander. Und so ist ein Vortragstag für mich auch ein wunderbar gelungener Tag und bin dankbar dafür.
Ich glaube, man hört richtig, du hast den richtigen Job gefunden, gell? Es ist alles nicht so klar. Also man stellt sich es oft romantischer vor, aber ich glaube, du liebst wirklich das. Also ich glaube, man spürt das, dass du das, was du tust, liebst.
Ja. Also manchmal sage ich tatsächlich, wenn es den Job nicht schon geben hätte, hätte ich ihn erfinden müssen. Ja. Weil er einfach, also ich liebe alles daran, eben das Reisen. Das Fotografieren natürlich ganz besonders, obwohl ich es nicht gelernt habe. Ich bin Autodidakt, aber mittlerweile, glaube ich, habe ich mich das sehr gut eingelebt, auch in dieses schöne Medium. Und ich liebe aber die Tournee genauso. Also es sind alle Aspekte daran, die ich angenehm finde. Mhm. Also ich bin froh, dass es diesen Beruf gibt und dass ich ihn haben darf. Ja.
Voll cool, dass es aber so Leute gibt wie dich, die uns ein bisschen die Welt herbringen und uns das miterleben lassen. Ja, voll cool. Jetzt möchte ich so ein bisschen dein Wissen anzapfen.
Gerne.
Weil du hast ja doch beim Fotografieren so einiges gelernt. So. Also unsere Gäste sind ja auch viel oder Menschen, die reisen. Man mag das festhalten und dann ist es oft vielleicht verwackelt oder es ist dann oft nicht so. Dieser Moment am Bild ist dann oft doch nicht so, wie man ihn... Also ich bin oft so ein bisschen Perfektionist und denke mir, ja... Also was macht ein gutes Foto aus? Was kannst du da als Tipps mitgeben?
Naja, da gibt es natürlich viele Tipps. Also erstmal nicht zu viel Fokus aufs Technische. Das heißt immer, tausende Euro in ein Equipment investieren, dann wird schon alles super. Ne? Das ist nicht der Fall, sondern man kann mit den einfachsten Kameras oder heute auch mit dem Handy kann man durchaus wunderbare Bilder machen. Es sind ganz andere Aspekte, die für mich stark im Vordergrund stehen. Es ist einmal das Sehen lernen, was ganz gar nicht so einfach ist, wie es anhört, weil in der heutigen Zeit, wo wir ständig unglaublich viele Eindrücke kriegen, am Handy und überall und im Fernsehen und so weiter, lauter Videos und dann sich einlassen auf einen Moment, ist vielleicht einfach ein Weg, wo ein Schäfer entlang geht oder eine Wolke, die langsam über den Berg wandert oder so und sich da wirklich einzulassen drauf, das ist in der heutigen Zeit nicht so einfach. Aber genau dann findet man den richtigen Moment, wo die Komposition des Bildes passt, mhm. wo ich quasi ein Gemälde erschaffen kann. Fotografie heißt ja Zeichnen mit Licht. Mhm. Es soll nicht nur ein Schnappschuss sein, sondern ich will eigentlich ein Gemälde erschaffen. Und da müssen alle Aspekte zusammenpassen. Das Motiv, das Licht, die Menschen, wenn's drauf, wenn welche drauf sind oder so weiter und die Schatten natürlich. Und das ist das Sehenlernen, ist eigentlich für mich das, was ich über die Jahre gelernt habe. Natürlich muss man die, soll man die Technik beherrschen, wenn man denn eine verwendet. Auf den Handys ist ja nicht sehr viel Technik zu verwenden. Ich habe schon größere Kameras, Spiegelreflexkameras, verschiedene Objektive und so weiter. Aber das ist für mich nicht im Vordergrund. Also es sind eher die Momente, die Zeit nehmen und natürlich das Frühaufstehen. Ja,
das, über das können wir auch noch reden. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Das ist
sehr wichtig.
Diese magische Stunden. Oder am Abend geht es ja auch. Ja. Aber oft in der Früh, ja. Also, warum ist das so?
Naja, tatsächlich 90% aller guten Bilder entstehen entweder in den ersten Morgenlichtstunden oder am Abend.
Entschuldige, wenn ich unterbreche, und bitte. Das früh heißt sehr früh. Also das ist finster, wenn man aufsteht.
Natürlich.
Weil bis man dann irgendwo ist,
natürlich, klar.
Muss es noch immer finster sein, damit man es erwischt.
Also oder? Die allerbesten Momente sind tatsächlich das allererste Licht. Ja. Also da reden wir jetzt nicht von einer Stunde nach dem Sonnenaufgang oder einer halben Stunde, sondern wirklich die allerersten Minuten, Momente. Da ist oft eine unglaubliche Magie. Das hat man vielleicht eh schon mal erlebt, wenn man wo in den Bergen war oder so und dann wirklich den Sonnenaufgang erlebt hat, dass auch schon vor dem Sonnenaufgang schöne Lichtstimmungen entstehen und dann kommt das erste Licht rein und dann die Schattenspiele und so weiter. Ja. Und natürlich, um dort zu sein, wo das passiert und die richtige Position zu finden, den richtigen Winkel, die Kamera aufzubauen oder schon vorzubereiten und erstmal hinzufahren. Natürlich, ja, man muss 2 Stunden vor dem Sonnenaufgang unterwegs sein.
Da reden wir von 3 in der Früh.
Manchmal, ja, klar. Oder? Und sich am Vorabend natürlich auch schon ein bisschen Pläne machen, Überlegungen machen. Natürlich gibt es Schnappschüsse, keine Frage. Und die sind auch wichtig für eine Geschichte. Und da muss man spontan sein, will man spontan sein. Das kann auf einem Markt passieren, am Nachmittag oder so natürlich auch. Aber dann diese Gemälde, von denen ich vorher gesprochen habe, diese komponierten Bilder, wo das Licht stimmt, die sind Arbeit. Die erarbeitet man eigentlich, ja.
Und so wie wir bei deinem Leben gesprochen haben und ich habe den Malcolm Gladwell und die Beatles zitiert, üben, oder? Das ist auch üben, ein Geheimnis. Ja.
Auch da gibt's,
also ich kann nicht fotografieren, hast du schon 10.000 Stunden geübt, dann kannst du es. Ja. Also es ist schon viel Übung dabei, oder? Dass man Fotos macht. Und ich muss sagen, schon bei mir ist es schon, dass man andere Fotos, also deine Fotos anschaut, dieser eine da ist so genial, wo der Mönch seine Robe gerade so aufmacht und du hast da Gegenlicht und die Robe wird so von der Sonne, kannst du dich erinnern?
Ja,
da?
Natürlich.
Ja, natürlich. Super Fotos, ja, meins auch von dir. Ja. Nein, aber wenn ich so ein Foto sehe, dann denke ich mir, okay, wie hat der das gemacht? Also, dass man andere Fotografen ein bisschen analysiert und ein bisschen nachgeht, was ist denn eigentlich, oder?
Ja.
Arbeitest du auch so oder bist du vorbildlos?
Ja, doch, natürlich. Ich schaue gern Bildbände an und lasse mich inspirieren. Tatsächlich ja, ist das sogar mehr, als dass ich jetzt technische Instruktionen lese und technische Bücher durchlese. Da lasse ich mich einfach nur inspirieren von eben Bildgestaltung oder eben Vorbild, wie man es so nennen kann. In dem Fall, das eine Bild, das ist nämlich ein gutes Beispiel, war es mehrere Tage, wir waren mehrere Tage immer bei der Morgenputscher, das war ein Tixeller Tag.
Ja, Morgenmesse, Morgen.
Genau, die Morgenzeremonie, genau, Putscher sagt man dort. Und haben dann natürlich, ich habe dann beobachtet, was passiert hier, weil es sind ja oft die Abläufe ähnlich. Das heißt, die Mönche gehen zu einer gewissen Zeit rein, es kommen dann, es wird das Horn geblasen, die Sonne geht zu einem ähnlichen Zeitpunkt auf, der Schatten ist dann so, zu der Minute. Okay. Das habe ich natürlich am ersten Tag beobachtet. Es ist auch oft sogar so, wenn ich auf einen neuen Ort komme, dass ich am ersten Tag die Kamera gar nicht auspacke.
Wow.
Es hat einfach verschiedene Vorteile. Erstmal möchte ich den Menschen näher kommen. Ich möchte die Menschen kennenlernen. Es geht viel besser ohne Kamera. Und einfach mal ankommen, mich vorstellen, versuchen vielleicht, ich versuche immer in jeder Region, wo ich bin, ein paar Wörter in der Sprache zu lernen. Ich liebe das, ich liebe andere Sprachen. Da kann man auch das Eis ein bisschen brechen und einfach mal Austausch zu haben. Und dann das zu beobachten, dann komme ich am nächsten Tag wieder und dann habe ich schon ein bisschen mehr so den Überblick oder Ahnung bekommen, was hier passiert. Und dann, das war am dritten Tag, bei der dritten Morgenzeremonie, habe ich dann schon gewusst, okay, mit ein bisschen Glück, da kommt dann die Sonne genau auf, mit ein bisschen Glück in der Sekunde. Ich kann natürlich niemand sagen, geh jetzt darauf, das ist ja gestellt, das ist ja Blödsinn, das mag ich nicht. Sondern da kommen ja immer wieder Mönche, die kommen nicht alle gleichzeitig, sondern so ein bisschen nacheinander, das ist ganz spontan. Und mit etwas Glück kommt der genau im richtigen Moment drauf. wenn das Licht dann so reinfällt durch die Tür und das Fenster oben, also mit buntem Glas war, mhm, eben auch so spiegelt und er seine Robe aufmacht. Er hat das gar nicht gemerkt. Ich bin da unten gestanden oder gesessen eigentlich neben dem Eingang und habe von unten ihn fotografiert. Es schaut so aus, als würde er losfliegen, finde, mhm, ich für mich. Also ich, ja, nenne es für mich irgendwie so Schmetterling, das Foto, mhm, weil er so, als würde er in die Landschaft fliegen. Mhm. Und das hat natürlich alles zusammengepasst, aber es war schon erarbeitet, das Bild, über mehrere Tage. Ja.
Wow, also das erleichtert mir ein bisschen, weil ich denke mir manchmal, boah, der so tolle Fotos. Ich meine, du hast ein geniales Auge, aber es ist auch Handwerkszeug dabei und Geduld. Als normaler Reisebesucher hat man da nicht 3-4 Tage. Also ein gutes Foto. Du sagst auch eine Reiseproduktion, das hast du mir auch erzählt. Also wenn du einen Vortrag zusammenstellst, der dauert 1,5 Stunden, da bist du
3 Jahre Produktionszeit.
3 Jahre, ja, und machst irgendwie 7 bis 10 Reisen, ja, oder so.
Genau, für also 7, 8, 9 Reisen, sowas.
Für 1,5 Stunden.
Genau, ja. Also es ist natürlich das Best of, es ist die Creme, ja, der Creme.
Puh, ja.
Nein, ich sage immer, ja, für eine Hollywood-Filmproduktion wird ja auch nicht nur 90 Minuten gefilmt, sondern 10 Wochen.
Ja.
Und aus 1000 Stunden Material kommen 1,5 Stunden raus. Und man, ja, sieht nicht, wo die Schauspieler dazwischen auf die Toilette gehen. Ja, das wird rausgeschnitten, ja, ist klar. Aber das soll so sein, es soll eine runde Geschichte sein. Die Besucher bekommen einfach dann, mhm, den richtig schönen Eindruck, ja, in dieser Region. Auch, was mir wichtig ist, alle Jahreszeiten zu porträtieren. Mhm. Das geht, mhm, gar nicht in einer Reise, außer, ja, sie dauert ein, klar, Jahr. Mhm. So viel Zeit habe ich dann leider auch nicht. Ja. Das heißt, ich reise zu allen Jahreszeiten, ja, hin, ich, ja, erlebe verschiedene Feste, verschiedene Zeremonien, mhm, besuche Leute wieder nach mehreren Monaten, was auch schöne Kontakte, mhm, ermöglicht. Und so kommt man dann in, mhm, die Tiefe einer Region. Und da kann man die Magie festhalten.
Das ist eine hohe Latte. Gehen wir wieder ein bisschen zurück so fürs, okay, den Anwenderfall, Anwenderinnenfall. Also sehen mit Licht. Vielleicht, dass ich von mir ein bisschen teile. Ich habe so verschiedene Phasen. Also ich fotografiere nie so aufwendig wie du. Ich bin eher vielleicht so näher bei Reisegästen, dass ich halt eine Gruppe begleite und dann kann man auch gute Fotos machen.
Absolut.
Also wenn man nicht 4-mal hingeht, sondern aufs Schauen. Ja, dass man, also das oft beim Sonnenuntergang, die Sonne ist unten und alle rennen davon. Und die schönen, schade, Fotos, schade, sind dann eigentlich nachher, oder? So ist es, oft, ja, wird so violett und die neuen Handykameras können ja in totaler Dämmerung oft unglaublich schönes Licht einfangen. Sie sind sehr lichtintensiv und, ja, Licht, wie sagt man, lichtempfindlich.
Ja, das war früher noch, ja, schwieriger, als ich noch mit, ja, dir Film gearbeitet,
ja,
habe und 100 ASAs verwendet, da war es schon, also ein bisschen Schatten war schon schwierig. 400 ASA war sehr körnig. Brauchst du Stativ, also das ist, mhm, natürlich heute ein Traum. Du kannst auf, keine Ahnung, auf 1600 ASA, auf 3200 ASA locker rauf die Kamera jagen und es passiert nichts. Ist unglaublich, ist für mich immer noch.
Kurz übersetzt, das ist, also, die Empfindlichkeit, ja, vom Sensor, genau, ja, dass der einfach mit wenig Licht.
Genau, die Handys können das sowieso, ja, ab. Also das ist schon toll, was sich, mhm, da entwickelt hat. Mhm. Beeindruckende Technik. Man darf nicht vergessen, das Auge ist trotzdem noch, mhm, wichtig oder den Moment halt zu spüren.
Ja, ja, und üben. Und ich, also was ich noch sagen wollte, ich habe so Phasen. Ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich nur mehr mit dem Handy fotografiert habe, weil die so gut sind. Dann muss man allerdings sagen, wenn man es dann schon auf dem großen Monitor anschaut, hast halt so Unschärfen, es ist verwackelt. Dann bin ich wieder zurückgegangen und habe mir jetzt mittlerweile doch wieder so eine Sony-Kamera mit Vollformat-Sensor, das heißt, der ist so groß wie früher das Dia-Fläche. Wie groß ist das? 3,6 Zentimeter oder irgend sowas. Irgendwie, also ein großer Sensor. Und dann muss man halt wieder lernen, weil da kann man so viel einstellen. Da braucht man schon ein bisschen ein Handwerkszeugs. Und ich muss sagen, ganz ohne, das hat mir dann schon wieder getaugt. Also sehen, lernen und dann auch ein gutes Werkzeug, das man natürlich dann, das ist dann einmal, steigt der Aufwand extrem und die Kilo steigen auch, aber dass man so einen unscharfen Vordergrund machen kann, ein Porträt, wo dann hinten nur mehr alles so buttrig weich ist, sowas ist auch cool. Also das Werkzeug zu bedienen, sehen lernen, aber auch ein cooles Werkzeug, das ist bei mir, geht das so, ist ein bisschen so hin und her gegangen.
Ja, verstehe ich. Ja, gerade, mhm, mit der Tiefenschärfe zu spielen, was natürlich, ja, super schön, voll, ist. Geht mit dem Handy natürlich sehr bedingt. Es gibt schon ein paar Funktionen, mhm, aber natürlich mit der Kamera,
ja,
mhm, geht das natürlich schöner, gerade mit, keine Ahnung, mit den richtigen Objektiven, die vielleicht 2,8er Lichtstärke haben oder sogar noch eine bessere und dann kannst du schon Porträts machen, die man sonst nicht so leicht machen kann, das stimmt. Aber man muss halt die Kilos anschleppen, je nachdem, ob man sich das antun will. Ja, wichtiger ist vielleicht, leicht zu reisen, Travel Light ist immer ein schönes Motto, wenn man auch dann den Menschen näher kommt. Umso mehr Technik man hat, umso weniger Risiko geht man auch ein und umso weniger leicht ist es, die Nähe zu den Menschen zu erzeugen. Das ist ganz klar. Wenn man im Rucksack eine Technik um 5000 Euro hat, dann überlege ich halt, ob ich in jede Dorfgasse reingehe oder nicht. Logischerweise, ja. Und wenn ich aber da locker unterwegs bin und einfach offen und spontan vielleicht auch bleiben kann, gelingen dann auch ganz besondere Aufnahmen und Bilder. Und das kann jeder natürlich auch so nachmachen und erleben.
Finde ich cool aus deinen Worten, so wenig Equipment, so vom Profifotografen, ja. Du, zum Thema Schnappschüsse auf Reisen, da ist es schon so, dass das tut mir oft so weh, wenn Gäste oder andere, da ist ein Kind und dann fängt einer an zu fotografieren und schon sind drei andere dort und du merkst so, das ist fast wie ein Staat und 4-5 westliche Touristen fotografieren ein einheimisches Kind und das ist irgendwie, irgendwie da wehrt sich was in mir. Also so dieses so Grenzen überschreiten, also das ist ein Thema, das Sie schon ansprechen. Wie gehst du damit um? Weil auf der anderen Seite ist es so, wir waren jetzt auf La Réunion, da war ein Festival, die Leute haben sich gerissen drum, von uns fotografiert zu werden. Das ist ja auch, man hat ein Kostüm und man will fotografiert werden. Also da gibt es so diese Pole, Menschen. Es heißt nicht, dass man nie Menschen fotografieren kann.
Nein, also gerade heutzutage, wo ja wirklich fast jeder Mensch ein Handy hat, und gerne selber fotografiert, möchte auch fotografiert werden. Das ist ja mittlerweile normal weltweit. Aber wie du es angesprochen hast, ich habe das auch schon erlebt oder beobachtet, eine Gruppe stürzt auf Menschen, ob es Kinder sind oder Erwachsene, ohne zu fragen schon einmal, sträubt sich auch in mir alles. Also das geht für mich nicht, das finde ich sehr respektlos. Man kann fragen, auch wenn man die Sprache nicht spricht, mit Händen und Füßen. Eben Kontakt aufnehmen, sprechen, deswegen, ich habe eine Kamera da, die auf der Seite hängt, das heißt, ich kann da relativ leicht die Kamera rausholen, aber sie ist auch versteckt, also ich habe die Kamera nicht in der Hand oder um den Hals, weil das erzeugt sofort eine Distanz, das heißt, ich habe sie da drinnen, aber griffbereit, nicht im Rucksack, das wäre zu kompliziert, das heißt, ich komme hin, ich begrüße die Menschen mit Händen und Füßen und versucht dann auch rauszufinden, ob es okay ist, wenn ich sie fotografiere, indem ich entweder direkt frage, wenn wir eine gemeinsame Sprache haben, oder mit Händen und Füßen oder über einen Übersetzer. Das geht natürlich auch. Und erst wenn ich diese Erlaubnis quasi habe oder diese Frage beantwortet habe, dann hole ich die Kamera raus aus der Seitentasche und fange an, Fotos zu machen. Was sogar auch ein guter Eisbrecher ist, Fotos zu zeigen. Das geht ja am Handy wunderbar. Von der eigenen Familie, von den eigenen Kindern, das lieben viele Menschen auf der Welt. Früher, ist jetzt heute nicht mehr so, habe ich sogar eine Polaroid-Kamera mitgehabt und habe dann Fotos einmal hergeschenkt. Und dann konnte ich natürlich auch selber welche machen. Das sind so schöne Eisbrecher. Einfach nur loszustürmen und so zu fotografieren, finde ich persönlich, würde ich mir wünschen, dass es nicht stattfindet.
Ja, und wie gesagt, das ist ja auch gute Methode, mit Leuten in Kontakt zu kommen, dass man mit Kindern einmal spielt, dass man ein paar Worte wechselt und einmal eine Kommunikation aufbaut mit Händen, Füßen oder ein paar Worten, die man gelernt hat. Und das macht es ja auch aus, die Begegnungen. Ja.
Ein paar Worte lassen sich eigentlich in jeder Sprache recht schnell lernen. Manche haben ein bisschen Scheu davor, aber das ist eigentlich eine meiner ersten Sachen, wenn ich in ein neues Land komme, dass ich mal die ersten 5 bis 10 Worte lerne. Mittlerweile sind es, glaube ich, schon aus 30 Sprachen so ein paar Fetzen. Aber das ist eine wunderschöne Herangehensweise oder einfach Begrüßung, weil das freut einfach jeden, wenn er von einem Menschen, den noch nie gesehen hat, aus einem fremden Kontinent in seiner eigenen Sprache begrüßt wird. Und dann kann man schauen, wohin sich die Begegnung entwickelt.
Und ich glaube, das ist ein super guter Tipp. Also nicht irgendwie so hinstürmen und ohne Kommunikation jemanden, die Kamera. Man muss vielleicht denken, wie man es selber gern hätte, wenn da jetzt jemand auf einen hinstürmt und mit der Kamera ins Gesicht fährt. Das mag man selber auch nicht.
Ja, denke ich auch. Also immer Respekt, immer. Genau, das hast du gut gesagt. Den Menschen so zu begegnen, wie man auch selbst gern begegnet werden möchte. Sehr gut ausgedrückt.
Wobei es schon so ist, wenn man sagt, man soll jetzt nicht den Leuten so nahe hingehen, nachdem die Kommunikation da ist oder auch wenn ich Gruppenfotos mache, ich muss sagen, ich leide immer, wenn ich Leuten meine Kamera hintut und sage, mach ein Gruppenfoto und die Hälfte davon ist Himmel. Kennst du das auch? Also schon so als Tipp, eher näher rangehen.
Natürlich.
Und nicht alles oben haben wollen. Also ich habe dann einen Berg und ich möchte die Person und dann links unten ist es Meer und dann ist einfach zu viel oben am Bild. Also man muss ein bisschen sich konzentrieren und prinzipiell so ein Grundtyp ist eher näher rangehen.
Also meine Lieblingsart der Fotografie, das sind tatsächlich Porträts und sogar teilweise angeschnittene Porträts. Das ist eine eigene Kunstform.
Angeschnitten einfach, heißt was?
Ne, angeschnitten heißt, dass man den Kopf nicht komplett drauf hat.
Okay, also noch näher.
Genau, das heißt eben, wie du sagst, das ist der Himmel und eben so, sondern eben ganz leicht angeschnitten. Also ein Teil vom Kopf ist nicht mehr zu sehen und das erzeugt aber im Porträt eine ganz eigene Atmosphäre, eine Magie. Und das sind eigentlich meine Lieblingsfotos. Also ja, absolut näher gehen, unbedingt. Auch Makrofotografie, ganz nah rangehen an einen Regentropfen, der auf einem Blatt gerade hängt oder vielleicht ein kleiner Frosch oder so etwas. Ganz nah rangehen und dieses Motiv in den Vordergrund stellen. Keine Ablenkung, ja. Das ist wunderschön. Das ist dann auch wieder Zeichnen, finde ich ein bisschen. Das hat was von einem Stillleben oder eben von einem Gemälde. Da wird dann Fotografie zur Kunstform.
Oder auch so Dinge, die man sonst übersieht, die aber speziell ist, wie eine handgeschriebene Speisekarte in einem Lokal oder ein Essen oder irgendeine Hand oder eine Gebetsmühle mit einer Hand. Also so näher rangehen und so ein bisschen erforschen. Das ist auch, und dann ist Fotografieren eine Reise, oder?
Ja, es ist eine Übung, besser hinzusehen. Also eine Übung, die Sinne zu schärfen, das sage ich auch immer, warum Reisen für mich so wertvoll ist, weil im Alltag, wir haben alle viel zu tun, wir sind alle vielleicht oder sehr getaktet und da ist es oft gar nicht so einfach, wirklich im Moment zu sein und auf Reisen, dadurch, dass alles neu ist, sind unsere Sinne geschärft, also wir müssen einfach aufmerksamer sein auf Reisen und dadurch fällt es uns viel leichter, im Hier und Jetzt zu sein, im Moment zu sein und das ist für mich die Magie des Reisens.
Ja. Ja, und noch auf was anderes wollte ich noch eingehen, weil du sagst, du hast die Kamera da auf der Seite. Das halte ich als Tipp auch für wichtig, wenn die Kamera hinten im Rucksack ist, überhaupt, also jetzt gar nicht, wenn man nur Menschen fotografieren will, oder am Markt ist. Ich gehe so dahin und denke mir, ah, da ist jetzt eine schöne Landschaft, der Nebel, aber das rausnehmen, ich mache es später. Und später ist nie.
Später passiert
also
nicht,
beim Gehen auch nie die Kamera im Rucksack. Ja. Wenn ich sie einfach so heraus habe, dann wird sie schnell hin. Also gute Kamerataschen, wo ich die Kamera so auf der Seite, wo ich schnell hinkomme, oder? Wenn ich eine Kamera habe. Und auch das Handy halt so, dass ich es in einer Seitentasche von der Hose habe, dass ich es gut erreiche.
Ja, also mich fragen auch immer viele, ob das nicht anstrengend ist, immer meine Kamera, ich habe ja dann doch mehr Objektive mit und zwei Kameras, ist ein bisschen schwerer. Aber eben genau diese Seitentasche, von der du redest, genauso reise ich seit 20 Jahren immer und da fragen viele, ja, es ist anstrengend und so schwere Tasche da links. Ich sage, ja, aber das ist für mich die Art, wie ich Reisen fotografieren verbinden kann, weil da habe ich sie griffbereit, aber sie ist nicht sichtbar. Die Kamera, da steht auch nicht mehr die neueste, da steht auch nicht ganz groß Nikon drauf oder so, sondern die ist ein bisschen abgewetzt. Von dem her ist es auch nicht unbedingt klar, dass da was da drin ist eigentlich, aber ich kann halt, wenn es passt, wenn ich quasi gefragt habe um die Erlaubnis oder wenn der Moment passt, Foto machen und sie wieder weggeben und dann bin ich auch wieder im Wandern oder im Beobachten und nicht nur immer mit dem Auge hinterm Sucher, weil das ja auch ein bisschen was nimmt dann vom Reiseerlebnis. Also, dass ich es quasi mache und sie dann wieder weg und dann wieder schauen kann mit den Augen.
Ja. So hin und her pendeln. Weil da kommt schon oft die Kritik, dass man sagt, du schaust ja dann alles nur durch die Kamera an und du vergisst es zu genießen. Also dass die Kamera, es gibt schon so die Ansicht, die Kamera und das Fotografieren verhindert eigentlich das Erleben. Was sagst du dazu?
Ja, ich verstehe diesen Kritikpunkt, ich sehe es aber anders. Für mich ist es eher so, dass ich eigentlich genauer hinschaue, haben wir vorher besprochen gerade, vielleicht den Tautropfen am Blatt würde ich nicht so lange beobachten oder das kleine Insekt, was aber wunderschön ist, oder die Blume oder die Pflanze oder auch die Menschen. Das mache ich eben in Kombination mit dem Wunsch, es zu fotografieren und kann aber die Wunder der Welt dadurch auch wahrnehmen, also noch ein bisschen intensiver wahrnehmen. Ja, es gibt Momente, wo man dann relativ viel ins Fotografieren kommt und dann vielleicht sogar ein bisschen in den Stress kommt. Ah, das Licht ist gerade so toll und dann hat man so ein bisschen ein Dings, ja.
Finde ich gut,
genau, ja. Das gibt's auf jeden Fall auch. Bei mir ist halt so, wenn ich weiß, okay, jetzt ist eine Situation, die möchte ich unbedingt festhalten, dann möchte ich quasi eine Reportage drüber machen, dann möchte ich eine Geschichte drüber basteln. Dann bin ich richtig, vielleicht auch durchaus ein paar Stunden richtig drinnen. Und dann bin ich in einer Situation, die ist schön, Aber für mich ganz klar, okay, das hat jetzt nichts zu tun mit meiner Geschichte, dann ist die Kamera auch weg, dann mache ich gar keine Fotos dann. Mhm. Da werde ich zum Beispiel kritisiert oft, dass ich zu Hause kaum fotografiere. Also ich mache kaum Fotos von zum Beispiel meiner Familie, wo dann, hey, bah, das, jetzt haben wir einen Fotografen in der Familie, jetzt gibt es keine Fotos von uns selber und von unseren Kindern. Sag ich, ja, tut mir leid. Fotografieren ist für mich tatsächlich unterwegs und mit Beruf verbunden und ich klicke es nicht jeden Tag. Alles, was ich sehe.
Der Pascal Reisefotograf ist zu Hause, dann macht er Urlaub sozusagen, oder? Nach den Reisen quasi, manchmal.
Ja, also Fotografieren auf jeden Fall ist nicht so, dass ich es ständig mache, sondern das ist für mich, da gibt es einen Moment dafür und dann ist ganz intensiv. Da ist auch so, wenn Freunde auf meine Reise mitkommen, dann erleben die mich mal bei Fotografieren und sind, oh, da bin ich dann schon auch in dieser Energy halt.
Ja,
und,
okay.
Aber das ist nicht immer. Ja, da gibt es die Phasen dafür,
ja. Ja, ich kann mich erinnern, ich war jetzt im Juni in Sizilien und da habe ich ein neues Makroobjektiv mitgehabt und plötzlich eröffnet sich einen, man sieht dann schon Sachen, die man vorher nicht gesehen hat.
Absolut,
ja. Also dann ist man ununterbrochen auf der Suche nach Käfern und nach Blumen und an denen wäre ich vorher vorbeigegangen und die anderen hat es dann, ich habe dann eher aufgehört, hat es dann ein bisschen genervt, weil ich bin nur mehr am Bauch kleben dann auf der Blumenwiese. Aber das ist halt so eine Phase. Aber es ist schon so, man sieht dann neue Dinge. Also das war wie eine neue Dimension, weil dann ist man in der Makrowelt.
Absolut. Makrofotografie ist wunderbar. Ja, ich liebe das auch. Es ist, also ich muss mich immer zurückhalten, dass ich nicht zu viel mache, weil es in den Vorträgen, also ich würde es ja gern, weil man kann da wunderschön spielen mit den Überblendungen, kann man so richtig, fast schon so psychedelische Landschaften entstehen lassen. Mhm. Das habe ich immer früher viel gemacht und dann kam ein bisschen so Kritik, ja, wir wollen aber mehr die berühmten Sightseeing-Orte sehen und die Tempel und was auch immer.
Und nach dem 10. Blumenfotos ist es schwierig.
Ich finde es halt schade, weil eben auch das Farbenspiel der verschiedenen Landschaften mich interessiert und nicht jetzt nur die berühmten Sehenswürdigkeiten. Mhm. Aber da habe ich halt den Kompromiss finden müssen. Und von jedem ein bisschen was.
Und man kann immer was lernen, oder? Es geht immer es gibt immer was Neues, wo man sich beim Schauen wieder selbst was aneignen kann.
Absolut.
Oder? Das ist toll, ja.
So ist ja das Leben allgemein, dass man nie ausgelernt hat und auch nicht diesem Irrtum reinfallen sollte, dass man alles weiß, weil das stimmt einfach nicht. Und gerade auf Reisen, das ist einfach perfekt. Man lernt, man kann so viel Neues lernen jeden Tag und deswegen ist es für mich so. Und meine Komfortzone ist Reisen eigentlich. Ja.
Und Fotografie ist da ein Mittel oder einfach das Schauen. Das heißt, hast du sehr schön gesagt, das Schauen lernen, Sehen lernen.
Ja, und im Moment eben, weil ist ja auch, also ich fange einen Moment ein mit der Kamera. Das ist ja wirklich der ultimative Hier und Jetzt. Also ich habe diesen Ort und diesen Moment wirklich eingefangen, im besten Fall gut eingefangen, dass es dann wirklich ein schönes Bild wird, was auch andere freut beim Anschauen. Und um das geht es ja. Es geht ja eigentlich geht es im Leben um nichts anderes als um den Moment. Es geht ums Hier und Jetzt. Und von dem sind wir so oft abgelenkt. Und das Fotografieren ist für mich ein Werkzeug, diesen Moment zu zelebrieren, zu leben, zu beobachten, dankbar zu sein.
Aber es ist schon so eine Konzentration, oder? Also wieder zurück bei dem Foto von Mönch. Das ist so, man hat beim guten Foto, finde ich, das ist ein Moment, der ist so besonders, den gibt es nur ganz selten. Also so dieses Gefühl beim guten Foto, das ist jetzt ein kostbarer Moment, oder? Also ein besonderer.
Ja.
So Gänsehaut manchmal.
Auf jeden Fall, Gänsehaut-Moment, ja. Sieht. Das stimmt, doch. Also das kann auch ein richtiger Rausch werden. Also wenn man merkt, dass da gerade ein magisches Foto entsteht, was ja nicht jeden Tag entsteht, das sind schon, also es geht so weit, aber also da habe ich einige solche Gänsehaut-Momente, wo die Leute um mich herum dann ganz komisch geschaut haben, wie ich da gerade euphorisch aus mir raus sprudel, aber die halt nicht verstanden haben, weil ich gerade auf dieses Foto habe ich teilweise Wochen oder Monate gewartet und jetzt passiert's und bin um die halbe Welt gereist irgendwo und jetzt bin ich da mittendrin in dieser Kulisse und das ist halt einfach, ja, es ist ein Moment der Ekstase eigentlich. Ja.
Und man spürt es dann in dem Moment, dass das jetzt so passt. Da müssen einige Sachen passen, oder?
Da müssen viele Sachen passen, also alles Licht. Im Moment, das Licht, der Tagesverfassung, die Menschen um dich herum, die Landschaft, die Position auch oft verändert sich viel. Muss viel passen und dann kommt der Gänsehaut-Moment, auf den du gewartet hast. Ja.
Mit dem du dann auch viele Leute glücklich machst oder beim Anschauen. Ich spüre schon, so ein cooles Foto, das macht was. Ja,
im besten Fall. Also für mich sind die Fotos auch wiederum oder die Vorträge auch ein Mittel zum Zweck oder meine Botschaft ist eigentlich, die ich vermitteln möchte, geht's in die Welt raus, schaut die Welt an. Es gibt diesen ganz schönen Spruch, Wer nicht reist, hat nur die erste Seite von einem guten Buch gelesen. Mhm. Den finde ich perfekt. Also ich sage, geht's raus in die Welt, traut's euch, seid mutig, seid neugierig. Mhm. Es gibt so viel zu erleben. Und ich glaube, wenn viele Leute reisen würden, ich glaube, so eine Vermutung von mir, eine Hoffnung, dass ein bisschen so die Angst, die ständige Angst oder was man so in der Gesellschaft merkt manchmal,
die Enge
dass es vielleicht ein bisschen abnehmen würde und auch das Positive eben auf die Vielfalt der Menschheit wachsen würde und auch das eigenes Urvertrauen sich vielleicht ein bisschen stärkt und man dem ganzen Leben positiver gegenübersteht, würde ich mir wünschen. Und ich denke, Reisen kann dazu ein Mittel sein.
Ich glaube, du bist ein super Beispiel und das war jetzt, glaube ich, echt eine super Einleitung, weil du machst nicht nur Reisen und fotografierst und beglückst Menschen, sondern du bist echt aktiv, die Welt besser zu machen. Und man denkt dir, es gibt zwei Pascal Violo, weil du machst eben deine 100 Vorträge im Jahr, du produzierst jahrelang die Themen, aber du hast noch diese soziale Ader. Ich habe ganz am Anfang bei der Vorstellung gesagt, diese Karawane der Menschlichkeit, was ist das? Also wir begleiten dich ja schon, aber erzähl einfach, ich finde das so großartig, was du da in dein dichtes Leben auch noch reinbringst. Und es kommt vielleicht auch so durchs Reisen. Zurückgeben. Ich weiß nicht, woher kommt die Motivation?
Auf jeden Fall, also die Motivation kommt sicher daher, dass ich auf meinen Reisen in den letzten Jahrzehnten so viel bekommen durfte, so viel erleben durfte, so beschenkt wurde. Und jetzt der Moment war, oder jetzt, also vor 5 Jahren, wo ich unbedingt einfach zurückgeben wollte an Menschen, denen es nicht so gut geht wie mir. Mhm. Und es hat sich dann eigentlich ein bisschen spontan alles entwickelt. Ich habe mitbekommen, vor 5 Jahren ist das größte Flüchtlingslager Europas abgebrannt, Moria in Griechenland. 30.000 Menschen waren zum zweiten Mal in ihrem Leben im Nichts, das erste Mal nach der Flucht. Und für mich war das so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich will was tun und am besten sofort loszufahren. Und halt die paar Schlafsäcke, die ich am Dachboden rumliegen habe und die Decken und so einfach den Leuten zu bringen. Und daraus ist dann, das konnte ich am Anfang nicht erahnen, ein sehr großes Projekt geworden. Es haben sich ganz viele Menschen angeschlossen. Mhm. Wir haben dann nicht nur ein paar Schlafsäcke gebracht, sondern tatsächlich einen LKW mit 10 Tonnen Hilfsgütern, damals nach Lesbos, diesen Menschen. Und ja, in den letzten Jahren ist es immer weiter gewachsen. Mhm. Mittlerweile haben wir 20 Projekte in 12 Ländern auf 4 Kontinenten umgesetzt, haben 600.000 Euro verteilt an Menschen in Not und 150.000 Kilo Sachspenden. 2 Schulen gegründet im Libanon, in Afghanistan auch Brunnen gebaut und Mädchenschulen unterstützen können, in Äthiopien eine Geburtenstation. Aber nicht, also das mache nicht nur alles ich, sondern ich habe diese Idee quasi vielleicht geboren, die Vision erschaffen, die ist gekommen vor 5 Jahren und dann haben sich so viele Menschen angeschlossen, die auch diese Vision in sich gespürt haben, zu geben, zu helfen, einfach, dass wir diese Menschheitsfamilie mehr auf dieser Welt spüren können, nicht gegeneinander zu sein, nicht Angst zu haben vor den Menschen, sondern den Zusammenhang zu sehen. Wir sind alle eine Familie auf dieser Erde. Mhm. Uns geht es extrem gut hier in Österreich. Zumindest keiner, den ich kenne, hungert und friert hier in Österreich. Und da gibt es halt sehr viele Menschen, denen es anders geht. Und da was zurückzugeben, das hilft einem auch selber, weil anderen zu helfen, hilft einem auch selber.
Also ich wollte gerade so ein bisschen einhaken, weil du machst ja richtig coole, also 150.000 Kilo Sachen, das ist ja irre, das sind riesige Mengen. Wir sind ja eine der Verteilstationen, wo die Leute Sachen abgeben bei Weltweit Wandern. Das wird dann alles zusammengeladen und im Burgenland helfen dir dann Schulkinder bei dir in Güssing, also die ja auch dann, wie sie sagen, das macht ja bei uns was, wenn Schulkinder, du sagst, auch Frauen kommen, erzähl ein bisschen, wie das dann, das muss ja sortiert werden,
das
sind ja Sattelschlepper voller Schuhe und Kleidung und warmer Sachen.
Es sind tatsächlich fast unvorstellbar große Haufen, also wir haben immer viele Wochen, wo wir nicht glauben, dass wir fertig werden, wenn da so ein 5 Meter großer Berg an Dingen vor uns ist. Und dann kommen immer mehr Menschen, helfen uns. Unter anderem eben jetzt mittlerweile auch viele Schulkinder. Wir sind gleich neben der Schule in Güssing. Und dann irgendwie schaffen wir es dann bis zum letzten Tag, in letzter Sekunde, die 2000. Kiste zu packen. Die Kisten sind perfekt sortiert. Da geht es dann eben um Mädchenhosen, Bubenjacken, Schuhe und so weiter. Alles nach Größen, ganz genau sortiert, beschriftet.
Wow.
Und wenn dann der LKW kommt, kriegt die Schule frei. Der Direktor ist ein großer auch Unterstützer der Karawane, und dann kommt die ganze Schule und dann werden diese 2000 Kisten in einer Kette in den LKW gebracht, noch die 100 Rollstühle, die 100 Fahrräder, und wir reisen damit dann eben nach Irak, Syrien, Libanon, um das zu verteilen dort an die Menschen, mit lokalen Partnern natürlich immer, an Projekte, die wir vorher schon kennengelernt haben und wo wir ja wissen, dass das alles super funktioniert, und verteilen die Dinge auch selbst tatsächlich, also vor Ort. Aber es ist ja nur das eine der Karawane. Das andere ist ja noch, dass wir nicht nur materiell helfen wollen, mit in Form von Geldspenden und Sachspenden, sondern eben auch Lebensfreude und einfach überhaupt Begegnung. Und da gibt es dann die Clowns, die sogenannte Karawane der Clowns, die sich uns angeschlossen hat. Das sind einfach professionelle Clowns, die auf uns zugekommen sind und gefragt haben, ob sie uns nicht begleiten können. Und ich muss zugeben, dass ich am Anfang ein bisschen skeptisch war. Ich dachte, naja, wir besuchen Menschen, die haben nichts zum Essen, nichts zum Anziehen. Damit Clowns zu kommen, ist das nicht ein bisschen eine Themenverfehlung? Aber meine Zweifel haben sich ganz schnell aufgelöst, weil in der ersten Begegnung war klar, ja, es ist gut, dass wir Gewand bringen, es ist gut, dass wir Essen bringen, aber die Lebensfreude, das ist sowas Wichtiges auch. Und sofort wurde gemeinsam getanzt, gesungen, wir haben dann Kreise gemacht mit denen, Kreistänze und so weiter. Und dadurch war auch die Begegnung auf Augenhöhe möglich. Denn die ist natürlich, wenn du gibst und jemand anderen nimmt, nicht da. Und das war für uns auch immer ein bisschen ein komisches Gefühl. Wir wollen ja nicht drüber sein, wir wollen auf Augenhöhe. Und die Clowns, die haben das sofort das Eis gebrochen. Und seitdem sind wir auch immer wieder in denselben Regionen. Die Leute kennen uns schon, seit Jahren kommen wir mit den Clowns hin. Die freuen sich, dass wir sie immer noch nicht vergessen haben, dass wir immer noch an sie denken. Und damit wieder gemeinsam gespielt, ein Fest gefeiert. Und natürlich dann auch die Sachspenden übergeben. Und dieser Dreiklang aus Lebensfreude, Sach- und Geldspenden, das ist die Karawane der Menschlichkeit, ja.
War voll cool. Da schließt sich also ein bisschen der Kreis zum Fotografieren, wo man auch sagt, wenn man, bevor man fotografiert, dass man mit den Leuten singt, tanzt, spielt. Ich glaube, das ist ein menschliches Bedürfnis, oder? Dass man einen anderen kennenlernt und auch wenn man die Sprache nicht so gut kann, kommuniziert, was miteinander macht, oder? Und das ist dann, bricht das Eis.
Ich glaube, alle Menschen auf der Welt sind grundsätzlich offen, also vom Inneren her offen für Begegnung und wollen gemeinsam eben ja feiern, andere einladen, Gastfreundschaft. Das ist auf der ganzen Welt extrem verbreitet. Ein bisschen vermisse ich es manchmal in Europa.
Ich wollte gerade sagen, woanders oft mehr wie
ja,
bei uns.
Ja, ich will jetzt nicht zu sehr kritisieren, aber es ist schon so tatsächlich. Also muss man schon ganz klar sagen.
Können wir viel lernen von anderen Kulturen?
Eigentlich schon, ja. Es ist erfrischend. Ja. Wir haben nichts und teilen das, was sie nicht haben. Ja. Und wir haben alles und teilen es nicht. Dann frage ich mich da, warum ist das so? Aber ich habe immer trotzdem noch meine Hoffnung, dass das besser wird.
Ja, und vor allem wir dürfen da was lernen, oder? Und mit nach Hause bringen. Ja. Und hoffentlich nach Hause bringen, ja.
Genau.
Du, Pascal, du hast mir schon im Vorgespräch erzählt von ein Projekt mit Mädchenschulen in Afghanistan. Wie geht denn das? Ich habe in der Zeitung gelesen und in Reportagen, dass die alle verboten wurden.
Ja, das ist tatsächlich nicht so. Also ich war persönlich nicht dort, aber ein Teil von unserem Karawanenteam, also der Bruno, mein guter Freund, und der Heiner waren gemeinsam in Afghanistan jetzt gerade erst vor kurzem, vor wenigen Monaten, und haben mir auch dann direkt berichtet, dass es schon ziemlich anders ist als die Wahrnehmung von hier. Also es herrscht tatsächlich gerade eine Aufbruchsstimmung in Afghanistan. Natürlich, es gibt weiterhin sehr viel Ungerechtigkeit, und von Gleichberechtigung brauchen wir nicht reden. Das ist alles nicht in Ordnung, weit entfernt. Aber dass dort nur Elend herrscht, nur alles schwierig ist, nur alles furchtbar ist, auch das trifft nicht unbedingt den Punkt, sondern es gibt sehr wohl eine Aufbruchsstimmung. Es werden gerade neue Brunnen gebaut, es werden neue Straßen gebaut, es gibt viele Projekte, auch viele sehr positive Menschen, und es gibt eben auch gar nicht so wenige Mädchenschulen, die ein bisschen unterm Radar der Regierung laufen, das stimmt. Da gibt es einige Menschen, zu denen wir Kontakt haben, die eben da die Möglichkeit haben, diese Mädchenschulen aufzubauen, vor allem ein bisschen in den Dörfern, ein bisschen entfernt, aber wo sehr viele Mädchen tatsächlich Schulunterricht bekommen. Und das war eine große Freude, dass ich das über meinen Kollegen, den Bruno, eben über die Karawane auch kennenlernen durfte. Und darüber haben wir auch berichtet auf unserer Webseite.
Ja, da merkt man wieder, dass Reisen nicht nur schwarz-weiß ist und dass das Bild vor Ort dann immer ein mit vielen Schattierungen. Ja.
Auf jeden Fall.
Du, wie geht's weiter? So zum Abschluss, du hast ja gesagt, dein neues Projekt vom Vortrag erzählst du noch nicht.
Ja, das ist noch ein Geheimnis. Dann, ja, wird
wann geht's
kommen,
da los?
Naja, ich war schon einige Mal in der Region, habe mich schon in sie verliebt, bin da schon ganz eingetaucht, habe auch für nächstes Jahr schon drei Reisen geplant, dann noch eine Winterreise im nächsten Winter, und dann wird es langsam interessant und da werde ich es dann so in einem Jahr circa releasen wahrscheinlich und dann auf große Tournee damit gehen. Auch sicher in Graz, in Wien, wo ihr auch immer zuhört, gibt es sicher dann zu sehen, zu hören auf der Bühne mit neuen Geschichten.
Ich bin schon gespannt, ja. So als schönen Abschluss möchte ich gern dich zitieren. Irgendwo bei dir habe ich gelesen, dass du es gesagt hast, ich bin ein Träumer, ich glaube weiterhin fest an eine Welt, die ohne Krieg existiert. Ist das wahr? Ich glaube, das ist irgendwie schön so zum Schluss. Also du bist ein unverbesserlicher Optimist und glaubst ans Gute, oder? Nach all deinen Reisen und alles, was du gesehen hast. Das war ja nicht immer nur gut, was du siehst.
Na, ganz und gar nicht. Ich habe vieles gesehen, was sehr unschön war. Aber ich glaube ganz, ganz fest daran und es kommt einfach daher, dass ich tief überzeugt bin, dass der Mensch im Grunde gut ist. Dafür werde ich oft ausgelacht für diese Meinung. Wenn man sagt, ja, schau mal, lies mal die Nachrichten, schau mal da an, das stimmt ja gar nicht, überall nur Chaos und Leid. Ich glaube das tatsächlich nicht. Ich glaube, der Mensch ist im Grunde gut. Ich glaube, jeder Mensch sehnt sich eigentlich nach Frieden, nach Gerechtigkeit. Aber die Umstände unserer Gesellschaft, die fördern nicht diese Frieden und Gerechtigkeit, sondern die fördern das Gegenteil. Die fördern Rücksichtslosigkeit, die fördern eine Ellbogengesellschaft, die fördern eben auch Gewalt und die fördern leider auch Krieg. Weil gerade der Krieg kriegt in unserer Gesellschaft so viel Fokus und man muss nur schauen, schon in den Schulbüchern unserer Kinder nimmt der Krieg so viel Platz ein, dass schon das Gefühl entstehen kann, ja, Krieg ist eh was Normales, hat es immer schon gegeben und ist was Menschliches. Und ich glaube das eben nicht, sondern das wird eben gefördert und in unserem Inneren sehnen wir uns aber nach Frieden, nach Gerechtigkeit. Und wenn wir schaffen, wieder mehr nach innen zu hören und uns nicht von außen ständig negativ beeinflussen zu lassen, dann glaube ich sehr wohl, vielleicht wird es noch ein bisschen dauern, aber ich bin ein geduldiger Mensch, dass wir gemeinsam eine Welt ohne Krieg und ohne Ausbeutung erschaffen können.
Und für das arbeitest du. Das sieht man auf allen, auf so vielen Ebenen, dass man denkt, es gibt nicht nur zwei, habe ich gesagt, sondern mehrere Pascals, oder? Mal voll schön.
Danke.
Ja. Lieber Pascal, danke für dieses inspirierende Gespräch. Das war richtig cool, dass man irgendwie auch so deine Motivation gespürt hat, wie du brennst für eine gute, für eine positivere Welt durch Reisen und durch deine vielen Aktivitäten, wo du so viel beiträgst. Ja, und dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, auch ein großes Dankeschön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Und das heißt, es hat dich interessiert, hoffe ich. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann wird es mir auch total taugen, wenn du uns eine positive Bewertung da lässt, wenn du ihn abonnierst und vielleicht an ein oder zwei Freunde, Freundinnen weiterempfiehlst. Wenn du Fragen hast, Anregungen, dann schreib mir doch eine E-Mail unter podcast@weltweitwandern.com. Ich verspreche, ich beantworte alle Anfragen persönlich. Auf unserer Webseite weltweitwandern.com findest du dann alle Infos, Fotos von Pascal natürlich zu unseren Reisen, auch mein E-Book mit Reisetipps und auch Fotografiertipps drinnen. Und über den Pascal kannst du natürlich dich auch informieren unter violo.at oder unter karawane-der-menschlichkeit.org. Wenn du das alles vergessen hast, dann schau runter in die Shownotes, da werde ich das dann alles noch einmal verlinken. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis hoffentlich zur nächsten Folge. Dein Christian Lade von Weltweit Wandern.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.